Der Herr sei gelobt. Es ist eine Ehre, heute Morgen hier zu sein. Sehr gut. Wir haben die Textlesung schon gehört. Und das, was mir aufgefallen ist, ist eine der wenigen Passagen, die in allen vier Evangelien mehr oder weniger gleich ist. Das ist eine der Passagen, wo auch die Worte Jesu in allen vier Evangelien so vorkommen. Gut, in Johannes haben wir die Erwähnung des Passafestes und in Lukas haben wir eine ermahnende Pharisäer. Das ist das, was unterscheidet und genau darüber wollen wir heute reden. Die Predigt habe ich mit dem Preis der Gefolgschaft genannt. Wir werden heute, nachdem wir die Passage Stück für Stück zusammen durchgehen, feststellen, warum es ist heute noch ein Preis, Jesus Gefolge zu leisten. Am Anfang dieser Passage haben wir gelesen zusammen, dass es etwas Wichtiges gab. Jesus zieht ein. Er zieht nicht irgendwo ein, er zieht dort ein, wo das Zentrum ist, Jerusalem. Er war auf dem Weg, nachdem er 3 Jahre durch das Land gegeben hat, nach Jerusalem zu kommen. Er wusste, dass die letzten Tage für ihn bevorstanden. Und dennoch wollte er nach Jerusalem, weil es das Zentrum war. Und er begab sich in die Hauptstadt. Und als sie ankamen, kam die Passage mit dem Esel. Was Wichtiges ist, in den heutigen Übersetzungen, gerade die neueren, steht nur Esel drin, aber mir gefällt das alte, wo Fohlen steht, wo ist einfach der Unterschied. Ein Esel ist ein Tier, das vielleicht von irgendjemandem schon geritten wurde, ein Fohlen hingegen nicht. Ein Fohlen ist ein Tier, das noch von keinem geritten wurde. Und das hat Jesus bekommen. Jesus bekommt nicht irgendetwas. Jesus bekommt etwas, was noch komplett ungenutzt ist, ungebraucht ist, was er wirklich für sich nehmen kann. Und das ist eine Kleinigkeit, die aber uns erkennt, wie Jesus tickt. Jesus möchte nicht etwas haben, was andere schon hatten. Jesus möchte etwas haben, was absolut neu ist, was er wirklich gebrauchen kann, was er gestalten kann. Aber darüber wollen wir uns nicht tiefer eingehen. Was wichtig ist, und das kommt eher so in den letzten Versen rüber, ist die Freude. Die Jünger sind ganze 3 Jahre mit Jesus gewesen und sie sind total froh. Sie haben wahrscheinlich auch gespürt, ey, das ist jetzt ein besonderer Moment. Wir gehen gerade in die Hauptstadt und sie waren voller Freude. Sie konnten es gar nicht mehr halten und haben angefangen, Gott zu loben. Und haben angefangen, denjenigen zu preisen, der all dies ermöglicht hat. Und sie waren laut. Sie haben das nicht im Stillen gemacht. Sie haben das wirklich mit Kraft gemacht. Und sie haben noch etwas anderes gemacht. Sie haben ihre Mäntel genommen und Palmzweige, das lesen wir in den anderen Evangelien, die haben sie abgebrochen, auf den Weg getan. Warum ist das so wichtig? Gut, wenn wir die damaligen Straßen kennen, dann wissen wir, sie waren nicht asphaltiert wie unsere heutigen, sie waren sehr staubig, sie waren sehr schmutzig und wenn man jemanden ehren wollte, wenn man jemanden wirklich die Möglichkeit geben wollte, hey, du bist eine wichtige Person, dann musste man sich darum kümmern, dass die Straße wirklich sauber war. Und das konnte man am besten, nicht indem man vorher mit einem Besen irgendwo durch die ganze Straße ging, sondern man versuchte, diese ganzen Löcher, diese ganzen Schmutzgruben zu überdecken mit Mäntel, mit Zweigen, die man gefunden hat. Denn denjenigen, den man gerade ehrte, das war nicht irgendjemand, das war Jesus. Er wurde gerade als König angepriesen. Und ein König, der irgendwo durch eine Straße geht und am Ende total staubig und verschmutzt ankommt, da werden die Leute sagen, was für ein König bist du denn? Aber bei Jesus wollte man sicher sein, dass er wirklich so ankommt, wie es ihm ehrt. Die Freude der Jünger war so laut, dass andere sie gehört haben. Die Jünger haben sich nicht darum gekümmert, dass ihre Freude vielleicht jemanden stören könnte. Die haben sich nicht darum gekümmert, dass sie gerade auf einem Weg waren, in einer Öffentlichkeit und sagen könnte, hey, gibt es vielleicht Regeln hier, dass wir leise sein müssen? Nein, sie waren froh. Warum waren sie froh? Das ist etwas, worüber wir jetzt reden wollen. Sie waren froh, weil etwas geschehen war. Sie hatten 3 Jahre lang Sachen gesehen, die sie sich nicht erklären konnten, aber sie hatten sie gesehen. Sie haben gesehen, wie Blinde sehend wurde. Sie haben gesehen, wie Hungerte verspeist wurden. Sie haben gesehen, wie Durstige zu trinken bekommen haben, wie Lahme anfingen zu gehen. Und sie haben selbst gesehen, dass Tote wieder zum Leben kamen. Und das erinnert uns, was passiert, wenn Jesus kommt. Wenn Jesus kommt, bleibt nichts so, wie es war. Wenn Jesus kommt, wird erstmal alles Kopf gestellt. Wenn Jesus kommt, wird erstmal alles auf 180 Grad gedreht. Nicht, weil es Jesus als Revolutionär so machen wollte, sondern weil in den Menschen, die Jesus begegneten, etwas war, was nicht in Ordnung war. Und das wollte Jesus in Ordnung bringen. Jesus hat sich nicht nur um das körperliche Leiden gekümmert, Jesus hat sich insbesondere um das geistliche Leiden gekümmert. Jedes Mal, wenn Jesus ein Wunder getan hat, ist vor dem Wunder immer etwas Geistliches passiert. Die Sünden wurden vergeben, der Frau wurde Trost zugesprochen, der Glaube wurde nochmal angesprochen. Das ist für Jesus wichtig. Denn Jesus handelt erst aus dem Geistlichen heraus, um dann wirklich in dem Materiellen etwas zu tun. Und dort, wo Jesus hinkam, da blieb nichts gleich. Da fingen plötzlich Leute, die vorher gestohlen haben, an zu sagen, hey, ich möchte nicht mehr stehlen. Frauen, eine Frau, eine Passage, die ein Problem hatte, hatte das nicht mehr. Lazarus war von den Toten auferstanden. Das war ein Ereignis. Und das ist das, was Jesus bewegt. Jesus kommt und stellt alles in Ordnung. Und dieses alles in Ordnung stellen sorgt dafür, dass von außen her es aussieht, hey, du bist gekommen, um alles Kopf zu stellen. Aber für die Jünger, die erlebten, in welcher Situation die Menschen waren, die zu Jesus kamen, die wussten, hey, das war genau richtig so. Es musste genau so passieren. Sie waren voller Freude, denn sie hatten gesehen, wie Jesus Hoffnung gegeben hat, wie Jesus Leben gegeben haben, wo kein Leben da war, wie Jesus das gegeben hat, was die Menschen am meisten benötigten. Und das ist auch heute noch so. Wenn Jesus heute noch irgendwo hinkommt zu den Menschen, dann bewegt sich was, dann wird etwas Kopf gestellt. Es bleibt nicht so, wie es vorher war. Es wird etwas passieren und es passiert etwas. Aber dazu später. Wir befinden uns auf dem Weg nach Jerusalem und es wurde anfangs erwähnt, in welcher Zeit befinden wir uns. Es ist ein besetztes Land, da ist ein Herrscher, der nicht so ganz mit den Juden möchte, er versklavt sie eher, auch wenn es nur eine Provinz war. Er möchte Geld von ihnen haben, ohne dass er dafür ihnen etwas gibt. Und jetzt gehen wir auf Jerusalem zu, die Hauptstadt. Dort, wo sich für die Juden alles konzentriert. Und jetzt stellt euch vor, da ist ein Mensch, von dem man weiß, der stellt alles Kopf und er ist geradewegs auf Jerusalem zu. Den möchte man dort nicht haben. Den möchte man einfach dort nicht haben. Stellt euch vor, da ist eine Person, die in Deutschland alles Kopf stellt, die wirklich was anpackt, was bewegt und die sagt, so, jetzt müssen wir nach Berlin. Wie wird sich das Berliner Volk fühlen, wenn dann plötzlich diese Person vor den Toren steht? Die sagt, oh Schreck, was werden die anderen von uns denken? Was wird man in Europa denken, wenn jetzt hier etwas angepackt wird? Was wird man in der Welt denken, wenn jetzt hier in Deutschland etwas umgestellt wird, aus der anderen Sicht Kopf gestellt wird? Das sind natürlich die Sachen, die auch die Pharisäer kannten und wussten. Sie haben sich um das Politische gekümmert. Die Pharisäer wollten sehen, hey, Jesus kann kommen, aber Jesus soll sich gefälligst so verhalten, wie wir es gerne möchten. Aber das ist nicht Jesus. Und sie wussten ganz genau, dass Jesus sich so nicht verhalten würde. Und darum haben sie das gesagt, was sie gesagt haben. Lehrer, züchtige deine eigenen Jünger. Sie nannten ihn Lehrer, das heißt, sie erkannten schon an, dass er eine gewisse Autorität hat. Aber züchtige deine Jünger. Das gehört nicht zu unserem heutigen politisch korrekten Verhalten, wird man ja sagen. Das tut man nicht. Wir möchten diejenigen, die uns gerade besetzen, nicht verärgern. Lasst uns doch bitte in Frieden weiterleben. Wir haben doch so lange gebraucht, um diese Balance, die so fein ist, die sofort zerbrechen könnte, herzustellen. Es gab ja Kriege überall, die Zeloten, das haben wir gehört. Die haben ja einen Aufruhr nach dem anderen gemacht. Und Galiläa war eigentlich dafür bekannt, ein Hort von sehr aufständischen Menschen zu sein. Und da kommt gerade einer genau aus Galiläa. Das kann man nicht machen. Warum ist es wichtig? Dennoch, und Jesus hat etwas gesagt, wenn sie schweigen werden, dann werden es die Steine tun. Leute, und das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, um in das Zentrum zu kommen. In dem Zentrum etwas total zu bewegen. Jesus wusste, ich gehe nach Jerusalem, um das größte Kopfstellen zu machen, was es in der Menschheitsgeschichte nur geben kann. Er wusste schon innerlich, das ist das letzte Mal, dass ich in Jerusalem einziehe. Ich werde dort bleiben. In wenigen Tagen, das Passafest war er in der Nähe, hätte er sein Leben gegeben. Um genau das Kopf zu stellen, was für seit Anfang Bedenken für die Menschen nicht möglich war. Das Problem mit der Sünde. Das Problem, eine intakte Beziehung mit Gott zu haben. Er wusste ganz genau, ich muss in das Herz gehen. Jesus konnte nicht irgendwo sterben, in Samaria oder in Nazareth oder am See Genezareth. Nein, er musste in Jerusalem sterben, im Zentrum, dort, wo auch wirklich sich alles zusammengefügt hat. Warum? Weil wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt, dann kommt er nicht in den Kopf, dann kommt er nicht in die Beine, er kommt in das Herz, da, wo das Zentrum des Menschen ist. Dort, wo der Mensch wirklich im Innersten sich selbst begegnet, da begegnet er Jesus. Und da möchte auch Jesus wirklich sein. Und das ist das, was er wusste, auf das er hinging. Er wusste ganz genau, das ist meine letzte Reise, das sind meine letzten Tage. Er wurde gehuldigt, obwohl er innerlich schon wusste, ich bewege mich gerade hin, um zu sterben. Er hatte das schon mehrmals seinen Jüngern gesagt. Es ist ja nicht so, dass die Jünger nicht von Jesus gehört hatten, dass das seine letzte Reise war. Aber sie haben es noch nicht verstanden. Jesus aber hingegen wusste es. Ja, sie preisen mich gerade zu, aber eigentlich bin ich gerade auf dem Weg, das zu erfüllen, wofür ich gekommen bin. Und manchmal, und das ist der Preis der Gefolgschaft, müssen wir etwas tun, was für andere vielleicht wie das Querulantensein sich anhört. Aber wir tun es, weil wir genau wissen, dass es das Richtige ist. Wir tun nicht etwas, damit wir anderen Menschen gefallen. Wir tun etwas, weil wir Gott gehorsam sind. Wir sind als Christen dazu da, Licht und Salz zu sein. Und wenn wir Licht und Salz sind, in der Farbe, die man uns befiehlt, dann sind wir es nicht so, wie Jesus uns von uns haben möchte. Jesus weiß, dass in unserer Welt wir immer Hohn und Spott gegenüberstehen. Wir werden immer Menschen gegenüberstehen, die der politischen und der militärischen Kraft angehören und uns sagen, hey, so solltet ihr euch nicht verhalten. Aber genau das ist das, was wir in unserem Inneren überwinden müssen. Zu sagen, wir sind Gott treu. Wir sind weiterhin Jesus treu. Wir wissen ganz genau, es gibt Widerstände. Es gibt Menschen, die uns sagen, so hast du dich nicht zu verhalten. So verhält sich kein Mensch. Nein, wir werden ja keine Aufständigen, auch wenn wir als Aufständige manchmal bezeichnet werden, sondern wir sind Menschen, die eine Mission haben. Und in dieser Mission leisten wir dem Gefolgschaft, der uns gesandt hat. Und in diesem Senden erleben wir Sachen, die wir nicht erklären können. Wir sehen, wie Menschen sich verändern. Wir sehen, wie etwas sich bewegt durch unser Tun. Und wenn das passiert, dann sollten wir das tun, was die Jünger gemacht haben. Wir gehen hin und fangen an, Gott Danke zu sagen. Wir fangen an, Gott zu loben. Es gibt gewisse Passagen, und jeder von euch hat sicherlich eine, die an dir gerade denkt, wo er sagt, das war ein besonderer Moment in meinem Leben. Da ist etwas passiert, da hat Gott wirklich stark in meinem Leben gewirkt. Es kann die Errettung sein, es kann die Heilung von einer Krankheit sein, es kann die Lösung eines Problems sein. Etwas, wofür er Gott danken kann. Und das sollten wir weiterhin tun. Wir sollten nicht schweigen vor dem, was Gott in unserem Leben tut, sondern wir sollten wirklich bekennen, Jesus, du hast Mächtiges in meinem Leben getan, du hast mich wirklich errettet, du hast etwas getan und hast mich Kopf gestellt. Und ich möchte dir dafür Danke sagen. Ich möchte heute nicht schweigen an diesem besonderen Tag und wenige Tage bevor Ostern ist, sondern es ist einer der unserer Hochfeste als Christen, möchte ich nicht schweigen. Ich möchte wirklich sagen, danke Jesus. Und ich möchte es bekennen, ohne dass ich mich fragen muss, darf ich das überhaupt noch in Deutschland? Danke sagen an Jesus? Ist es wirklich noch erlaubt zu sagen, ich bin Christ, ich bin wirklich, stolz ist ein Wort, das man in Deutschland selten benutzt, ich bin stolz wirklich darauf, dass Jesus mein Leben gebraucht, damit er für seine Herrlichkeit etwas aufbaut. Doch, das sollten wir. Und wenn es Widerstand gibt, dann sollten wir uns genau an diese Passage erinnern. Widerstand hat Jesus erlebt. Und wenn Jesus schon Widerstand erlebt hat und Menschen zur damaligen Zeit seinen Tod und nicht sein Leben gefordert haben, wer sind wir, die seine Jünger sind, die seine Nachfolger sind, dass wir genau diesem Leid entkommen? Das sind wir nicht. Und dementsprechend möchten wir am heutigen Tag eigentlich nur, und ich habe vieles, was ich sagen könnte, aber doch etwas kürzer, abkürzen. Warum? Weil das Wesentliche ist, Jesus hat etwas bewirkt in unserem Leben. Und wir möchten ihn loben. Wir möchten ihn einfach loben, weil er es wert ist. Jesus ist Gott. Und das ist Punkt, ohne dass man es erklären muss, das ist das Wichtigste, was wir wirklich definieren können. Und Jesus dafür Danke zu sagen, für die vielen Sachen, die er in unserem Leben tut, ist wirklich etwas, was wir jeden Morgen machen müssen. Jeden Morgen stehe ich auf und weiß ganz genau, es gibt Sachen in meinem Leben, die laufen nicht so, wie ich es hätte. Das sind Krankheiten in der Familie, das ist vielleicht Arbeitslosigkeit, der ein oder andere zieht gerade in andere Länder um und weiß nicht, auf was er sich dort begegnen wird. Schwierigkeiten, die jeder von uns kennt. Aber Jesus, Danke zu sagen und die Kraft von ihm zu erhalten, selbst in solchen Momenten, wo Menschen es nicht für denkbar halten könnten, das ist etwas, was wie ein Wunder ist in unserem Leben, in unserer heutigen Zeit noch. Und damit möchte ich eigentlich schon zum Schluss kommen. Lassen wir uns nicht entmutigen von den Widerständen, die wir erhalten in unserem Weg, wenn wir wieder von Jesus dorthin gebracht werden, wo das Zentrum ist. Wenn sich Jesus in unser Leben offenbart und er sagt, ich möchte zu dir hinein, und er uns gebraucht, dass dieses Herz aufgeht, dann möchten wir ihn doch hineinlassen. Und wenn er uns dann gebraucht, in das Herzen anderer Menschen hineinzukommen, dann möchten wir das auch tun. Auch wenn das wirklich komisch aussieht, das, was wir machen als Christen. Aber wir machen es, weil wir Jesus Gefolgschaft leisten können. Amen.